Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier, um mich vorzustellen und der Kürze halber fasse ich mich kurz, was die Person angeht. Alexander Fritzsche, das habt ihr schon gehört, 34 Jahre alt, geboren im wunderschönen Wuppertal. Gelernter Koch, studierter Theologe, Pastor seit 2020 bei uns im Bund, engagiert auf dem Bundesrat. Und heute möchte ich mich bei euch vorstellen als das, was ich heutzutage so tue, Pastor. Und wenn man sich in einer Gemeinde vorstellt, dann ist natürlich immer die spannende Frage, was um alles in der Welt soll ich predigen? Welchen Text wähle ich aus? Welches Thema wähle ich aus? Ich hätte langweilig sein können und die Perikope predigen können, dritter Sonntag in der Passionszeit. Aber das kann ja jeder. Ich habe mich dazu entschieden, über etwas zu predigen, ein Thema, das mich als Pastor, das mich als Christ und das mich als Mensch allgemein antreibt. Das mich antreibt, auf Kanzeln zu stehen und das Evangelium von Jesus Christus in die Welt hinaus zu reden und manchmal auch zu rufen. Dafür allerdings müssen wir ein wenig in der Zeit zurückreisen. Ein wenig in das letzte Jahrzehnt, die 2010er Jahre. Da war ich gerade am Anfang meiner 20er, die wilde Sturm- und Drangphase. Kochausbildung fast abgeschlossen, hin und wieder mal ein bisschen Geld auf dem Konto. Und man sieht es mir heute nicht mehr an, aber damals bin ich sehr gerne tanzen gegangen. Bis in die frühen Morgenstunden, manchmal bin ich vom Tanzclub direkt zur Arbeit gefahren, wenn das Licht im Club anging und die Mitarbeiter mich freundlich baten, doch bitte nach Hause zu gehen, sie müssten aufräumen. Es war so ein kleiner Club in Wuppertal, Rock und Metal. Und ja, dazu kann man tanzen. Das Problem an meiner Freude für das Tanzen war, dass die meisten meiner Freunde aus der Gemeinde, aus der Jugend eine gänzlich andere Geschmacksrichtung hatten, was die Musik anging. Das heißt, ich hatte die Wahl, ich gehe in meinen Stammclub tanzen, wo ich auch Freunde und Bekannte hatte, wo ich tolle Erlebnisse hatte. Aber hin und wieder wollte ich natürlich auch mit meinen guten Freunden tanzen gehen. Und um des lieben Frieden willens habe ich mich dann in der Regel dazu breitschlagen lassen, in einen Club ihrer Wahl zu gehen. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern. Es war in einem Abend, in einem Winter. Da haben wir uns auf den Weg nach Bochum gemacht. Da war so ein großer Komplex mit vielen Tanzflächen, sehr angesagt, ein bisschen hip, für jeden Geschmack etwas dabei, also außer für meinen, aber das war mir egal. Solange der Beat stimmt, kann man zu allem tanzen. Und ich hatte mich wirklich schick gemacht. Ich habe mich schön angezogen, habe mich richtig rausgeputzt, mein Deo aufgetragen, die Haare gegelt, mein schickes schwarzes Tanzhemd angezogen. Das habe ich immer zum Tanzen angehabt, vor allem deswegen, weil es nicht so schnell durchschwitzte. Und ich hatte mir eine unheimlich schicke Hose gekauft. Cargohose von Surplus, nette Marke, produzieren fair und von Hand in Großbritannien, also keine kleinen Kinderhände dran beteiligt. Die Hose hat mich 75 Euro gekostet. Das war bei Ausbildungsgehalt von 380 Euro netto, sind 75 Euro eine Menge Geld. Und ich war unglaublich stolz auf diese Hose. Und ich fühlte mich so unglaublich gut in dieser Hose, weil sie so gut aussah an mir. Und ich habe sie sogar für diesen Abend extra gebügelt, weil ich wusste, das ist ein Sneakerladen. Dann standen wir da in Bochum in der Schlange, haben gefroren und im Schneetreiben gestanden. Und der Türsteher mustert mich und sagt, nee, mit der Hose nicht. Das ist, was ich ein bisschen absurd fand. Ich hätte verstehen können, wenn er mich mit den Stahlkappenschuhen nicht reingelassen hätte oder wegen dem schwarzen Hemd. Aber er hat mich wegen der Hose nicht reingelassen. Das einzig wirklich Hochwertige an meinem Leib. Nee, wollte mich nicht reinlassen. Und ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon mal an einer Tür abgewiesen worden seid. Das tut weh. Das tut richtig weh, auch wenn man es dann natürlich nicht zeigt. Man spielt das cool runter und tut so, als würde einen das überhaupt nicht jucken und als wäre man sowieso zu cool für den Club. Aber das Unangenehme war ja auch noch, dass ich mit 5, 6 Freunden da war und wir waren alle irgendwie mit 1 oder 2 Autos da. Und ich habe dann noch angeboten, ich fahre irgendwie mit dem Zug zurück und das wollten die aber nicht und haben dann gesagt, wir fahren alle zurück. Das war echt unangenehm. Da hatte ich ein echt schlechtes Gefühl, weil meine Freunde wegen mir auch nicht in den Club reinkamen. Ein anderes Erlebnis, ein anderer Abend, eine andere Hose, eine andere Situation. Ich habe schon gesagt, ich habe Koch gelernt. Ich habe 2 Jahre lang in der Wuppertaler Oper gekocht und da gab es Phasen, wo ich 14 Stunden am Tag, 6 Tage die Woche in der Küche stand. Da war nicht viel Zeit, um sich selbst zu kümmern. Vor allem nicht, wenn das Tanztheater Pina Bausch mal wieder dafür gesorgt hat, dass wir bis morgens um 1 in der Küche standen und Überstunden schieben mussten. Ich war froh, dass ich so gerade eben meinen Wäscheberg in Zaum hielt und jeden Tag irgendwie was Frisches zum Anziehen für die Arbeit hatte, was ja auch aus hygienischen Gründen wichtig ist. Und einen Abend, Pina Bausch war im Haus, ein Kollege war krank, einer hatte im laufenden Betrieb einfach alles hingeschmissen und es gab nur noch mich und den Küchendirektchef. Zu zweit. In dem Fall 7 Tage die Woche. 14 Stunden am Tag. Und ich war fertig. Ich war fertig mit der Welt. Ich war körperlich kaputt und am Ende. Und auf dem Heimweg kam ich aber an meinem Stammclub vorbei. Dieser kleine Rock- und Metal-Schuppen unten in der Talachse. Und ich dachte, okay, was ich jetzt brauche, ist irgendwas, um mich abzureagieren. Und dann habe ich gesagt, ich gehe jetzt spontan tanzen. Ich muss den Kopf frei bekommen. Und ihr müsst euch das vorstellen, ich kam von einer 14- oder 15-Stunden-Schicht in der Küche. Und es ist egal, ob ihr in Heikes Frittenbude arbeitet oder in einem Michelin-Sterne-Restaurant. Wenn ihr 14 Stunden in einer Küche steht, dann stinkt ihr nach Frittenbude. Und dann sind eure Haare fettig. Und eure Haut auch. Und schicke Klamotten habt ihr dann auch nicht dabei, weil eigentlich habt ihr nur irgendwas an, was ihr tragen könnt für den Nachhauseweg, um ins Bett zu fallen. Ich hätte mich selbst in keinen Club reingelassen, so wie ich aussah. Und dann stehe ich da vor diesem Türsteher, so eine 2 Meter breite Kante, der war nur 1,80 groß oder so, aber dafür 2 Meter breit, Glatze, Bomberjacke, musste ja böse aussehen, das war sein Job. Und er guckt mich mit einem Blick an, den ich nicht mehr vergessen werde, wo einfach nur Mitleid zu sehen war. Und er fragt mich, du hattest einen harten Tag, oder? Ich habe so mit letzter Kraft genickt. Dann meinte er nur, komm rein, hab Spaß, lass los. Und in diesem Moment ist mir das Herz aufgegangen und ich habe bis in die frühen Morgenstunden getanzt und bin quasi dann nur noch kurz duschen und direkt wieder zur Arbeit, habe die Nacht durchgemacht. Aber ich hatte auf einmal wieder Kraft. Und irgendwie, in der Retrospektive, wenn man so über sein Leben und seinen Glauben nachdenkt, dieser Türsteher, der wohlbemerkt nichts mit Gemeinde am Hut hat, hat in dieser Nacht sehr deutlich mein Gottesbild und mein Jesusbild wiedergespiegelt. In der Lesung gerade eben ist uns das schon begegnet. Da ist diese Sünderin, eine Frau, die jeder vernünftige und fromme Jude sofort an der Türschwelle abweisen würde. Eine Ausgestoßene der Gesellschaft. Und der Pharisäer, der gute Türsteher, der sagt auch bei sich, solche Leute würde ich mich nicht berühren lassen. Die Gegenwart eines Propheten, noch dazu eines, der dann auch noch Sünden vergibt, also weit über das normale Handeln eines Propheten hinausgeht, das ist doch nur einer für die Frommsten der Frommen, für die Gebildeten, für die Tempelschule genossen haben, für die angesehenen Menschen der Gesellschaft. Das sind die Menschen, die zu Jesus vorgelassen werden müssen. Und dann ist da Jesus, der sagt, diese Frau braucht mich. Natürlich darf sie rein. Jesus nimmt die Menschen an, egal wie sie zu ihm kommen. Und ich habe euch heute einen Text aus dem Römerbrief mitgebracht. in welchem Paulus eine ganz ähnliche Thematik in Bezug auf die Gemeinde anspricht. Das Ganze steht in Römer 15, Vers 1 bis 7. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwächen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass es seinem Nächsten gefalle, zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig seid untereinander, wie es Jesus Christus entspricht. Damit ihr einmütig mit einem Mund Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, Gott zur Ehre. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. So war die Formulierung des letzten Verses in der alten Luther-Übersetzung. Und vielleicht ist einigen dieser Vers noch im Ohr, denn der Vers war die Jahreslosung im Jahr 2015. 2015, das war das Jahr, in dem ich dann mich auch entschieden habe, mein ganzes Leben noch einmal umzukrempeln und ein Theologiestudium in Elstal zu beginnen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. An dieser Stelle das Evangelium, die frohe Botschaft, in wenigen Worten zusammengefasst. Ihr, du, ich, wir sind angenommen von Christus, so wie wir sind. Amen. Ich rede weiter, keine Sorge. Das ist die frohe Botschaft, die in diesem Text steht. Wir sind als Menschen angenommen von Jesus. Egal welche Hose wir anhaben, egal wie wir aussehen, egal was in unserem Kopf und in unserem Herzen vorgeht, egal was wir für Vorlieben und Orientierungen und sonst was haben. Wir sind angenommen durch Jesus Christus. Das ist die frohe Botschaft, die in diesem Text steht. Aber für mich ist dieser Vers auch eine Art Leitspruch dafür, was und wie Gemeinde sein sollte. Wie ich als Pastor in Gemeinde arbeiten möchte, wie ich als Pastor am Reich Gottes bauen möchte. Der Paulus-Text deutet schon an, dass das für uns als Christen, für uns als Gemeinden nicht immer ganz so leicht ist, wie es für Jesus im Lesungstext erscheint. Wir sind oft gefangen in unseren eigenen Vorstellungen. Wir zeigen oft falsche Stärke und denken, wir wissen ganz genau, was richtig ist. Unsere eigene Vorstellung davon, wie man die Bibel auszulegen hat. Unsere eigene Vorstellung davon, wie man Gottesdienst zu feiern hat, wie man zu beten hat oder auch nur, welche Hosen oder welche Kleidung im Gottesdienst angemessen sind. Ich hatte mal ein sehr spannendes Erlebnis in meiner Heimatgemeinde. Ich werde keine Namen nennen. Ich glaube, der liebe Bruder ist mittlerweile von uns gegangen und ich hatte ihn sehr gern. Aber das war ein spannendes Erlebnis. Ich stand vorne vor dem Gottesdienst, vor der Bühne, habe mich mit irgendwem unterhalten und da kam dieser Bruder auf mich zu und hat mich gebeten, ich möge doch bitte mit meinem Pullover, den ich anhatte, nicht vor der Bühne stehen. Das wäre unangemessen. Ich hatte einen Jesus Freaks Pullover an. Da war so hinten drauf so ein Motiv drauf, dass so ein Totenschädel, der von einem Kreuz zertrümmert wird, als Symbol dafür, dass Jesus den Tod besiegt hat. Aber weil ein Totenschädel drauf war, war ihm das unangemessen, dass ich damit vor der Bühne stehe und er mit diesem Anblick in seiner Andacht gestört wird. Oder die Menschen ein falsches Bild von der Gemeinde kriegen könnten. Paulus schreibt in seinem Brief sehr deutlich, dass die Christen in Rom sich doch bitte so verhalten sollen, dass es den anderen Christen zum Guten und zur Erbauung dient. Besagter Bruder dachte, es dient den anderen Christen zum Guten und zur Erbauung, wenn ich ein weißes Hemd und einen Schlips anziehe. Die Frage, die ich mir stelle, was dient denn einem Menschen zum Guten und zur Erbauung? Gerade in unserem Bund. Ich habe während meines Studiums sehr viel Zeit im Onkenarchiv verbracht, war es jahrzehntelang die Meinung, das den Menschen vor allem zum Guten und zur Erbauung dient, wenn wir viele, viele Regeln aufstellen. Wenn man dann ein wenig in unserer Geschichte wühlt, dann wird man schnell feststellen, dass es Zeiten gab, in denen wurde man sehr schnell aus der Gemeinde ausgeschlossen, wenn man gegen irgendeine dieser Regeln verstoßen hat. Am Anfang wurde man beispielsweise aus der Gemeinde ausgeschlossen, wenn man es wagte, sich mit einer Protestantin zu verloben. Und man wurde auch erst wieder in die Gemeinde aufgenommen, wenn die Protestantin sich hatte taufen lassen. Von Katholiken wollen wir gar nicht anfangen. Wenn man am Sonntag Straßenbahn fuhr, dann unterstützte man ja die Arbeit am Sonntag und das war verpönt und verboten. Am Sonntag selber arbeiten durfte man sowieso nicht, also wurde man aus der Gemeinde ausgeschlossen. Die Gemeinde Wuppertal-Elberfeld wurde praktisch nur deswegen gegründet, weil die Leute keine Lust mehr hatten, ständig von Elberfeld nach Barm zu laufen am Sonntag. Ich habe auch schon Christen gefunden, die haben mir gesagt, ich kann kein richtiger Christ sein, wenn ich nicht jeden Tag in der Bibel lese. Ich gebe zu, dass die Bibel wichtig ist für uns Christen und dass wir darin lesen müssen, dass wir daraus Weisheit und Gottes Wort ziehen müssen. Aber ganz ehrlich, wenn alle die, die nicht jeden Tag darin lesen, keine Christen sind, dann haben wir ein echtes Problem. Und wieder andere wollten mir erzählen, dass man nur dann echter Christ ist, wenn man auch das Zungengebet beherrscht. Natürlich hat man mir auch schon vorgeworfen, wenn ich nicht im Anzug zum Gottesdienst erscheine, dann würde das von mangelndem Respekt gegenüber Gott zeugen. Im Neudeutschen, also Anglizismen, gibt es dafür ein Wort. Gatekeeping. Also frei übersetzt das Tor halten. Und das bezeichnet vor allem eine Einstellung nach dem Motto, natürlich darf jeder zu uns kommen, aber nur, wenn er es genauso macht wie wir, und zwar am besten noch, bevor er zu uns kommt. Und ich sage euch was. Wenn man sich zu Gott, zu Jesus hingezogen fühlt und dann erst einmal von allen Seiten vermittelt bekommt, was man falsch macht, was man in Zukunft nicht mehr machen darf und was man zu beachten hat, wenn man denn zu Jesus möchte, dann tut das weh. Dann tut das genauso weh, wie an der Diskotür abgelehnt zu werden. Und das stößt Menschen weg. Weg von der Gemeinde, weg vom Glauben, weg von Jesus. Denn auch wenn die Welt und die Gesellschaft zunehmend säkularisiert werden, so gibt es sie doch noch. Die Menschen, die nach einem tiefen Sinn suchen. Die Menschen, die nach etwas Höherem suchen. Die Menschen, die nach Gott suchen. Diesem Ort, wo sie Gott begegnen können, diesem Ort, wo sie sich angenommen fühlen, geschaffen als wunderbares Einzelstück von einem liebenden Gott und nicht als uniformer Teil einer Masse. Und wenn man sich gewisse Veränderungen in den jungen Generationen anschaut, dann kann man sehen, wie stark dieser Drang danach ist, einfach so angenommen zu werden, wie man ist. Dass das persönliche Individuum geschätzt wird, geliebt wird. Es gibt wirklich viele Menschen, die sich nach genau dieser Annahme sehnen, einem Ort, wo sie angenommen sind, wie sie sind. Und wenn man mich also fragt, welches Verhalten unseren Geschwistern und auch den Menschen, die noch nicht unsere Geschwister sind, sie aber vielleicht werden wollen, zum Guten und zur Erbauung dient, wie Paulus das so schön formuliert, dann, dass wir ihnen deutlich machen, dass sie bei Jesus und bei Gott angenommen sind und geliebt sind, so wie sie sind und vor allen Dingen so, wie Gott sie geschaffen hat. Dass sie nicht erst die richtige Hose anziehen müssen, um Annahme zu finden. Und dass wir sie dementsprechend genauso annehmen und lieben. Denn mir erschließt sich nicht, wieso wir uns als Türsteher zum Aussortieren und Überwachen, zum Regeln einhalten vor eine Tür stellen sollten, die Jesus mit einer Einladung an alle Menschen sehr weit aufgestoßen hat. Das ist ein bisschen paradox. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso Gott wunderbare, einzigartige Individuen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen, Geschmäckern und Persönlichkeitsmerkmalen, Vorneigungen und Abneigungen erschaffen würde, nur damit einige Menschen diese Einzigartigkeit und die Vielfalt ausgerechnet in seiner Kirche beschneiden wollen. Wenn ihr mich also nach meiner tiefsten Glaubensüberzeugung fragen würdet, dann ist meine tiefste Glaubensüberzeugung diese. Jesus hat die Tür zu seinem Club weit aufgemacht. Jesus lädt jeden ein und jeder darf hinein. Er muss nur die Einladung annehmen. Bei ihm ist jeder willkommen, unabhängig von Aussehen, Einstellung, Frömmigkeitsstil, Stärken, Schwächen oder Fehlern. Und das Einzige, was Jesus an uns ändern möchte und muss, ist die Gottlosigkeit in unserem Leben zu überwinden und uns in eine Gottesbeziehung zu bringen. Gerade dann, wenn dieser Mensch die Annahme durch Jesus ganz offensichtlich ziemlich dringend braucht, so wie die Sünderin in der Lesung. Und als Gemeinden, als Christenheit ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe, diese Annahme von Jesus in unserer Mitte sichtbar werden zu lassen und nach außen hin zu kommunizieren. Und darum möchte ich enden mit dem Satz: Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Amen.